Was kannst du eigentlich? Was kannst du eigentlich? Was kannst du eigentlich? Was kann ich eigentlich? Diese Frage stellt man sich ja manchmal, wenn man gerade gedacht hat, jetzt habe ich voll was vercheckt. Was kannst du eigentlich, Marc? Warum hast du das nicht hingekriegt? Und ganz typisch ist es, wenn man so wie ich mit ADS aufwächst, dass einem das in seinen Jugend- oder Kinderjahren immer und immer wieder begegnet. Gerade, dass man vielleicht an Aufgaben, die jeder andere so locker leicht hinbekommt, scheitert und sich denkt, warum kriegst du das nicht hin? Warum schaffst du es nicht einfach mal, deine Hausaufgaben zu machen oder eine Aufgabe, die du angefangen hast, dann auch zu beenden? Oder warum schaffst du es nie, deine Zeit irgendwie so zu strukturieren, dass du auch mal pünktlich irgendwo ankommst? Oder warum schaffst du es nie, wenn du aus dem Haus gehst, auch zu wissen, wo dein Geldbeutel liegt? Oder wenn du in die Küche kommst, zu wissen, warum du jetzt eigentlich hier bist? Lauter so Fragen, die mich persönlich manchmal schon auch ganz schön fertig gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wenn ich gerade, wie Rahel das vorhin gesagt hat, nicht nur Frauen vergleichen sich, sondern tatsächlich wir Männer genauso, kann ich euch bezeugen, ja, so ist es. Christian, du bist ganz überrascht, ich merke schon. Wenn man so aufwächst und dann immer wieder an diesen Punkt kommt, wo man sich denkt, hey, was kannst du eigentlich? Dann ist es so für mich als Mensch mit ADS diese große Herausforderung gewesen, mich damit auseinanderzusetzen. Kann ich eigentlich auch was? Ist das oder fehlen mir einfach all die Fähigkeiten, die man haben sollte, die normal sind, die dazugehören? Und ich muss sagen, ich bin unglaublich dankbar, schon früh im Laufe meiner Geschichte Jesus begegnet zu sein und von ihm erfahren zu haben, dass ich wertvoll bin, wichtig bin und dass er mir Gaben geschenkt hat, auch wenn ich vielleicht ein paar Sachen, die eigentlich jeder kann, nicht so gut hinbekomme. Für mich war Gemeinde in meiner Teenagerzeit und in meiner Jugendzeit ein ganz wichtiger Ort, wo ich gemerkt habe, hier werde ich angenommen und hier werde ich gesehen mit den Aufgaben, mit meiner Art. Und Stück für Stück durfte ich auch lernen, dass ich, so wie ich bin, ganz, ganz besondere Fähigkeiten habe, die eben auch sonst keiner hat. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich im Studium irgendwann mal gefragt worden bin, oder wir hatten so alle in der Klasse die Aufgabe aufzuschreiben, so 15 Fähigkeiten von uns. Und alle sind so ins Grübeln gekommen und haben so angefangen zu sagen, hä, was kann ich eigentlich? Und ich habe gemerkt, bei 15, ja, wie viel darf ich noch aufschreiben? Weil ich an dem Punkt dann schon so viel mich in meinem Leben mit mir selber auseinandersetzen musste, dass ich ganz viel darüber wusste, was ich alles so kann und was ich alles so, was ich vielleicht schon gerne mache, was mir liegt. Und diese Woche hatten wir ein Gabenseminar bei uns hier in der Gemeinde. Es war super cool. Also wenn das nochmal stattfindet, nutzt die Chance. Das macht immer ganz viel Freude. Und auch da war wieder am Anfang so die Frage von manchen im Raum so, was kann ich eigentlich? Meint ihr, ich habe wirklich eine Gabe? Also keine Ahnung, ob da jetzt was rauskommt bei diesem Test. Ich würde jetzt nichts wissen. So. Es gab Leute, die wieder diese Frage hatten. So wie wir alle oft, glaube ich, so diese Frage haben. Hey, kann ich eigentlich irgendwas? Hab ich eine Fähigkeit? Was soll ich denn schon können? Ich weiß nicht, ob du dir auch diese Frage stellst. Vielleicht stellst du dir genau die gegenteilige Frage, wie ich als ADSler mein ganzes Leben lang sich immer gefragt hat, warum kann ich all die normalen Sachen nicht? Warum kriege ich das alles nicht auf die Reihe? Vielleicht fragst du dich so, warum bin ich so normal und habe nichts Besonderes? Oder vielleicht ist es eine ganz, ganz andere Frage, die dich beschäftigt. Und du fragst dich, was kann ich eigentlich? Was zeichnet mich aus? Wer bin ich? Und ich möchte mir mit euch heute einen Bibeltext dazu anschauen, der dazu eine ganz spannende Antworten gibt. Und der steht in Römer 12, die Verse 1 bis 8. Ich warte den Zug ab. Das habe ich mir angewöhnt. So viel Geduld müssen wir haben. Dann könnt ihr alle in eurer Bibel den Bibelvers aufschlagen. Römer 12, Vers 1 bis 8. Ich lese das vor. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es, also euer Leben, soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib von Christus. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach das auch. Wer Geld hat, der soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Okay, dieser Text fordert uns dazu auf, unsere Gaben einzusetzen. Am Anfang möchte ich aber nochmal die Frage stellen, warum soll ich das jetzt tun? Und damit beginnt auch dieser Abschnitt. Warum soll ich mich jetzt einsetzen? Ich meine, wäre doch cool, wenn ich mein Leben für mich leben könnte, oder? Warum muss ich mich jetzt noch für irgendwen oder irgendwas einsetzen? Die Antwort dieses Textes ist es, dass das unsere Antwort auf Gottes Gnade ist. Das ganz Spannende, die NGÜ übersetzt diesen Teil so, da heißt es, die einzige angemessene Antwort darauf, also auf all die ganze Gnade, all die ganze Liebe, die Gott uns geschenkt hat. Wir sind ja schon im Römerbrief bei Kapitel 12 und Paulus sagt ja so, weil Gott so barmherzig ist, also oder deshalb, Leute, so fängt dieses Kapitel an, deshalb, weil die letzten 12 Kapitel die letzten 11 Kapitel ich euch ausführlich erklärt habe, so gut und so gnädig ist Gott. Er schenkt euch seine Liebe, er schenkt euch seine Gnade. Er ist ein echt vertrauenswürdiger, guter Gott, der es richtig gut mit uns meint. Und weil wir so einen liebevollen Gott haben, deshalb gibt es nur eine sinnvolle Reaktion darauf. Das Logischste, das Sinnvollste ist es, ihm zu vertrauen. Jetzt wird hier ja gesagt, wir sollen ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Die Leute, wenn sie an ein Opfer gedacht haben, dann haben sie erstmal an den Opferkult in Israel gedacht, wo man ein Tier geschlachtet hat, um Vergebung zwischen Gott und den Menschen wiederherzustellen. Und dieses Tier, das hat man zu diesem Opferaltar gebracht, es wurde getötet und dort verbrannt und dann war das Opfer vorbei. Wenn es jetzt aber heißt, wir sollen ein lebendiges Opfer sein, dann ist das nicht vorbei, weil das lebendige Opfer, das bleibt lebendig und so ist es eine viel größere Herausforderung, als einmal so ein Tier irgendwo zu opfern und dann ist es zu Ende. Unsere Herausforderung ist es, ein Leben lang ein lebendiges Opfer zu sein. Und das Spannende bei diesem Opfer auf dem Altar, da stirbt etwas. Was stirbt denn, wenn wir ein lebendiges Opfer sind? Da stirbt eine Idee, die heute sehr, sehr populär ist und es ist sehr unmodern, was ich jetzt sagen werde. Wenn wir ein lebendiges Opfer sein wollen und so leben wollen, dann stirbt die Idee, dass ich selber am besten weiß, wie ich zu leben habe. Dann gebe ich diesen Gedanken auf und dann sage ich, hey, ich höre auf, selber darüber zu bestimmen, was gut für mein Leben ist. Und stattdessen vertraue ich jemand anderem. Stattdessen vertraue ich Gott, weil er es gut mit mir meint. Ich persönlich, ich bin ein perfektes Beispiel für jemanden, dem es schwer fällt, auf gute Ratgeber zu hören. Meine Frau kann das bestätigen. Ich erinnere mich an viele Urlaube, die fingen immer so an, dass wir da in irgendeinem richtig sonnigen Gebiet angekommen sind und draußen ist es 39 Grad und die Sonne brennt herunter und ich freue mich auf den Pool, habe die Badehose eingepackt oder angezogen und verlasse das Zimmer auf dem Weg zum Pool. Natanja ruft mir noch so hinterher, bist du eingecremt? Und ich so, eincremen? Braucht diese Haut etwa Sonnencreme? Also wenn die das nicht selber kann, hast du schon mal Erhard Haut gesehen? Die kann sich doch wohl selber schützen. Das sage ich selbstbewusst auf dem Weg zum Pool, vielleicht noch im Pool, wenn ich gekühlt bin, aber spätestens abends beim ersten Blick in den Spiegel denke ich mir, vielleicht kann Erhard Haut sich doch nicht so gut selber schützen. Und ab diesem Zeitpunkt für den Rest des Urlaubes bin ich 3 oder 4 Mal am Tag damit beschäftigt, mich mit After-Sun-Creme von oben bis unten einzucremen, sodass da so eine dicke Schicht Fettfilm auf meiner Haut ist, damit irgendwie ich es noch schaffe, ohne Verbrennungswunden durch diesen Urlaub zu kommen. So, das schaffe ich immer wieder. Und man könnte jetzt ja meinen, so, hey, da gab es eigentlich jemanden, der meint es gut mit dir. Die hat dich gewarnt. Aber ich bin so der Typ, dem es da manchmal schwerfällt, drauf zu hören. Und ich glaube, wir sind oft so. Es liegt uns ganz stark in der Natur, dass wir sagen, nee, ich weiß doch, was ich brauche. Ich weiß doch, was gut für mich ist. Aber dieser Text sagt uns, hey, du sollst genau das, sollst du sterben lassen, diesen Gedanken. Es geht nicht darum, dass du weißt, was gut für dich ist. In Vers 2, da heißt es, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Dieses Wort, das da verwendet wird, von dem stammt auch unser Wort logisch ab. Es ist also logisch, Gott zu dienen und es ist logisch, ihm zu vertrauen. Warum ist das logisch? Weil er es echt, wirklich, wirklich gut weiß, was für uns richtig ist und was für uns gut ist. Und Gott weiß, dass du ein Mensch bist, der mit seinem Leben sowieso irgendetwas verehrt, irgendeinem Gedanken dient. Entweder bist du es selber oder es ist vielleicht dein Ruhm, deine Ehre, es ist dein beruflicher Erfolg, es ist deine Sicherheit, vielleicht ist es, dass du allen zeigen kannst, wie leistungsstark du bist oder was auch immer. Aber Gott sagt, hey, lass mal all diese Vorstellungen davon, wofür du leben könntest, schmeiß die mal über Bord und jetzt leb mal für mich. Und dann geht es einige Verse, spricht Paulus jetzt darüber, wenn ihr das gecheckt habt, dass es das Logischste und Klügste und Vernünftigste ist, mit eurem ganzen Leben komplett auf Gott zu vertrauen, dann lebt ihr folgendermaßen. Alles, was jetzt kommt, ist dann so die Folge. Paulus benutzt tatsächlich an dieser Stelle bewusst, glaube ich, nicht das Wort Befehl oder ich ja, also er sagt nicht, ich befehle euch, liebe Brüder, dass ihr euer Leben einsetzen müsst als lebendiges und heiliges Opfer. Nein, sondern er sagt, ich fordere euch auf. So, er drängt sie. Er sagt so, Leute, ey, das ist wirklich das Klügere. Es macht echt Sinn für euch selbst. Okay, und dann sagt er, dann kommt dieser spannende Part darüber, wie wir in Gemeinde miteinander das tun sollen, dass wir Gott dienen. Ich lese mal nochmal hier ab Vers 4. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib von Christus. Der Leib von Christus, also der Körper von Christus. Wir sind alle Teile eines Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander. Und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Also jeder, der mit Jesus unterwegs ist, ist also Teil von diesem Körper. Ein Körperteil. Vielleicht ein Arm, vielleicht ein Finger, vielleicht, keine Ahnung, Bein oder ein Körperteil. Und Gott sagt, du hast eine besondere Funktion. Jeder einzelne von euch, der hier sitzt, wenn ihr Teil von diesem Leib seid, dann habt ihr eine besondere Funktion. Eure Funktion ist wichtig. Der Körper ist sogar auf euch angewiesen, auf jeden Einzelnen. Vielleicht kennst du deine deine Funktion noch nicht, deine spezielle, aber du hast eine spezielle Funktion. Du hast eine Aufgabe bekommen. Ich kann ja gerade beobachten, wie jemand rausfindet, wofür seine Körperteile gut sind. Also zwei kleine Leute, die das rausfinden. Und das ist schon witzig, wenn du so siehst, wie sie am Anfang irgendwie so ganz unkoordiniert mal so einen Arm irgendwie so rumschwingen oder so. Und du merkst, die haben wirklich noch keine Ahnung, was da gerade passiert mit diesem Arm und dass es überhaupt einen Arm gibt. Das ist ihnen auch noch nicht so bewusst. Und irgendwann, da merken sie, oh krass, ich kann das steuern. Und dann machen sie irgendwie diese Bewegung und hauen auf den Boden oder aufs Wasser, funktioniert auch super. Und das scheint eine ganz, ganz, ganz spannende Sache zu sein. Und irgendwann geht es noch weiter und dann findet man raus, an diesem Arm sind auch noch Finger und die können auch was. Zum Beispiel, ich kann an Haaren ziehen von meiner Schwester und wenn ich das mache, kommt so ein richtig cooles, lautes Geräusch. Sehr spannend. Also, unsere Körperteile, die haben alle so spezielle Funktionen. Ich habe gelesen, wenn wir den kleinen Finger weglassen, hat unsere Hand nur noch 50% ihrer Kraft. Also selbst dieser kleine Finger, der so unscheinbar aussieht, ist echt wichtig. Oder jetzt, wenn ihr euch mal so vorstellt, also ich weiß ja nicht, an welches Körperteil ihr zuerst gedacht hättet, wer ihr seid. Vielleicht denkt ihr, hey, ich fühle mich eher meistens so wie so der Knorpel im Ohr. So eine komische, deformierte Sache, wo keiner eine Ahnung hat, wofür man das eigentlich wieder braucht. Und ganz spannend, habt ihr schon mal versucht, euer Ohr irgendwie so mit Knetgummi ein bisschen zuzukleben oder so? Dann werdet ihr merken, ihr habt auf einmal deutlich weniger die Möglichkeit zu hören, woher kommen Geräusche. Ihr könnt also, wenn ihr diese Knorpel mal abklebt, nicht mehr hören, kommt ein Geräusch von oben oder unten oder von links oder rechts. Gut, links oder rechts kann man doch gut erkennen, dadurch, dass man zwei Ohren hat, aber gerade diese Knorpel hier, diese Formen, dadurch kannst du besser erkennen, kommt was von oben oder unten. Also selbst diese kleinen komischen Knorpel hier haben eine wichtige Funktion. Jetzt, unser Gehirn sagt uns jetzt gerade natürlich, hey, die anderen sind vielleicht wichtig, aber ich, das Gehirn, bin ja das Wichtigste. Passt auf, denkt dran, es ist euer Gehirn, das euch sagt, es sei das Wichtigste. Der kleinste Muskel in unserem Körper ist nur 3 mm groß. Der Steigbügel, der sich in unserem Ohr befindet. Aber der ist auch wichtig, weil er beschützt unser Ohr vor zu lauten Schallwellen. Oder eine ganz, ganz witzige Sache, die ich gelesen habe, ist, in eurem Körper gibt es ja Magensäure in eurem Magen, die produziert euer Körper selbst. Und diese Magensäure, wenn man die jetzt irgendwo rausnehmen würde und das wurde in einem Laborversuch getestet und man legt da eine Rasierklinge rein, dann schafft diese Magensäure es, diese Rasierklinge aufzulösen. Nach ungefähr 24 Stunden ist diese Rasierklinge schon so porös, dass man die ganz leicht so zerbröseln kann. Das haben wir in unserem Körper. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer in unserer Gemeinde ist eigentlich die Magensäure? Spezielle Aufgaben brauchen spezielle Organe. Jeder von uns hat eine spezielle Aufgabe. Wir sind individuell geschaffen, ganz unterschiedlich. Und das Spannende ist aber, Paulus sagt hier, jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Das ist doch spannend. Ich glaube, das ist der, da passt dieses Bild nicht mehr, weil im Körper, glaube ich, gibt es wirklich Sachen, auf die können wir eher verzichten. Da muss ich dem Gehirn jetzt mal recht geben. Wahrscheinlich könnte ich auf meinen kleinen Finger besser verzichten als auf das Gehirn. Das ist bei meinem tatsächlichen Körper so. Aber in der Gemeinde, sagt Paulus, ist es nicht so. In der Gemeinde brauchen wir jeden. Wir sind auf jeden angewiesen. Also, die Gaben, die du bekommen hast, die sind nicht nur für dich allein. Dein Leib braucht dich. Und Gott hat dir eine Gabe geschenkt. Vielleicht sogar ganz viele. In diesem Text hier werden einige Gaben genannt. Ich zähle die nochmal auf, die da so vorkommen. Hier in Römer 12, da wird genannt Prophetie, anderen zu dienen. Finde ich ganz cool, das so als Gabe erwähnt zu haben. Andere übersetzen das mit einem praktischen Dienst. Dann die Gabe des Lehrens, andere zu ermutigen, die Gabe des Gebens. Dafür braucht man meistens erstmal was, also zum Beispiel Geld. Dann kann man diese Gabe des Gebens ausleben, die Gabe der Leitung, die Gabe der Barmherzigkeit, dass ich mich um andere kümmere. Ich mag diese Aufzählung tatsächlich ein bisschen mehr als die Korinther-Aufzählung, die ja immer die Vorzeigegabenliste ist, wo dann diese ganzen starken Geistesgaben kommen, wie Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Krankenheilung, Wundertaten, Geisterunterscheidung, Zungenrede und Auslegung der Zungen. Wenn ihr so die verschiedenen Stellen in der Bibel euch anschaut, wo über Gaben gesprochen wird, merkt ihr, die unterscheiden sich alle ein bisschen. Bei jeder Stelle gibt es noch so die eine oder andere Gabe dazu, die andere Stelle vielleicht nicht hat. Ich schließe daraus, dass diese Listen alle nicht vollständig sind. Es ist nicht so, dass man nur diese Gaben haben kann, sondern es gibt ganz unterschiedliche Gaben. Also wer du bist, was du hast, das ist dir von Gott gegeben. Manches wurde dir schon gegeben, einfach nur dadurch, dass du das Leben bekommen hast und ein Mensch bist mit Fähigkeiten. Und manches wurde dir speziell danach noch gegeben als Geistesgabe. Besondere Kraftwirkungen, übernatürliche Gaben. Aber ganz spannend finde ich eine Stelle in dem Zusammenhang aus dem Alten Testament in 2. Mose 31, die Verse 1 bis 6. Da heißt es nämlich, der Herr sprach weiter zu Mose. Ich habe Bezalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs, vom Stamm Juda auserwählt. Zug. Auserwählt. Ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm Weisheit, Verstand und Können gegeben. Gott hat diesem Handwerker Weisheit, Verstand und Können gegeben, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Ich habe ihn befähigt, Pläne für alle anstehenden Arbeiten zu entwerfen. Pläne entwerfen hatte, das hat Gott ihm, diese Fähigkeit hat Gott ihm gegeben. Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze zu schaffen, Edelsteine zu schleifen und einzufassen und Holz zu schnitzen. Und ich habe ihm Oholiab, Ahisamachs, nur so kurz als Randbemerkung für die nächste Kindersegnung, wenn ihr noch Namensvorschläge braucht, Oholiab und Ahasimachs Sohn vom Stamm Dan zur Seite gestellt. Außerdem habe ich alle künstlerisch Veranlagten begabt, sodass dass sie all diese Dinge anfertigen können, die ich dir aufgetragen habe. Also Gott sagt, ich habe die begabt. Ich habe diese Fähigkeiten geschenkt. Gott schenkt dir Fähigkeiten. Er schenkt dir Fähigkeiten bei deiner Geburt. Er schenkt dir Fähigkeiten durch den Geist Gottes. Aber er hat dir ganz, ganz viele Gaben geschenkt. Und jetzt finde ich das ganz Spannende, wenn wir rausfinden, wofür wir geschaffen sind, dann passiert was Spannendes. Jetzt stelle ich mir mal vor, ich würde dem Knorpel hier in meinem Ohr sagen, er soll sich mit einer Rasierklinge anlegen. Ich kann mir vorstellen, das wird für den Knorpel entmutigend. Der würde nach einer gewissen Zeit sagen, ich glaube, es ist für mich nicht so gut ausgegangen irgendwie. Aber wenn er genau das tut, wofür er gemacht ist, dann wird das für ihn nicht anstrengend. Es wird für den Knorpel in keinster Weise anstrengend sein, Schall in der richtigen Richtung abzulenken. Und wenn du genau das tust, wofür du gemacht bist, dann wird das für dich nicht anstrengend. Dann wirst du da erleben, dass du da drin aufgehst. Du bist ein Wunderwerk von Gott. Du bist ein ganz individuell geschaffenes Wesen. So, das ist so diese Frage, was setzt dich eigentlich in Schwingung? Wo merkst du, da schlägt mein Herz höher, hier kann ich was bewegen, hier kann ich was erreichen. Wo bist du in deinem Element? Und ich spreche euch das so zu, Erfüllung in eurem Leben findet ihr dort, wo ihr den Willen Gottes tut und wo ihr besonders eure Gaben zum Einsatz bringt. Wie gesagt, den Willen Gottes tun, das ist der sinnvollste Dienst und die sinnvollste Art, sein Leben zu verbringen, sagt Paulus. Und diese Gaben, die wir haben, die haben immer ein Ziel. Sie dienen immer zum Aufbau. Sie wollen immer etwas Gutes erschaffen. Die ganz besonders, sagt die Bibel an verschiedenen Stellen, besonders im Korintherbrief, geht darum, die Gemeinde aufzubauen. Und immer wieder merkt man durch diese Texte hindurch, es sind lauter Gaben, die dafür da sind, Menschen aufzubauen, Menschen zu dienen, Menschen zu helfen, Menschen zu ermutigen, sie zu heilen, sie zu befreien. Ich muss bekennen, ich kann nicht mit allen Menschen gleich gut. Ich kann mit manchen Menschen connecte ich super schnell und mit anderen weniger. Und das merke ich auch in meiner Arbeit zum Beispiel, in Gemeinde. Weil ich bin ein spezieller Typ, der kann mit manchen Menschen super gut, mit anderen nicht so gut. Jetzt deswegen braucht es mehr als einen. Und deswegen auch die Frage an dich, hey, wo ist dein Auftrag? Wofür bist du gemacht und begabt? Wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du bist das Auge, vielleicht bist du dann ein besonders visionärer Typ. Dann kannst du sehen, was da auf uns zukommt. Und der Rest des Körpers braucht das unbedingt, weil wir sonst überhaupt keine Ahnung haben, wo es hingehen soll. Aber wenn der Körper zu viele Augen hätte oder nur auf Augen hören würde, dann würde man vielleicht ständig die Sachen, die man jetzt gerade angefangen hat, wieder abbrechen, weil dem Auge schon wieder was Neues einfällt, was es dort in der Ferne noch sieht. Manche von uns sind vielleicht eher die Hand, die anpackt und was verändert und die so gerade damit beschäftigt ist, wirklich Kleinigkeiten zu verändern. Aber diese Hand, die braucht unbedingt das Auge, dass ihr sagt, hey, jetzt musst du diese Arbeit auch mal sein lassen, jetzt beenden wir das und wir gehen weiter. Wir finden einen neuen Weg. Oder die beiden brauchen ein Ohr, die brauchen jemanden, der ihnen sagt, hey, ihr habt zwar toll was gesehen in der Zukunft, aber ihr habt gar nicht gehört, was dieser Mensch hier zu sagen hat. Wenn du ein Ohr bist, vielleicht bist du so ein Zuhörer, ein Seelsorger, dann wirst du gebraucht in Gemeinde, dann bist du wichtig. Und so ganz zum Schluss lese ich euch nochmal die Verse ab Vers 8. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach das auch. Also du sollst die nicht nur einfach haben und entdecken und wissen, dass du sie hast, sondern du sollst sie auch einsetzen. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Schon spannend, ne, was Paulus uns immer so für Aufträge gibt. Wir sollen das nicht nur einfach so machen, sondern wir sollen dabei auch noch ein fröhliches Herz haben. Und ich glaube, es geht ganz besonders einfach dann, wenn wir unseren Gaben entsprechend arbeiten. Weil dann sind wir voller Freude bei dem, was wir tun. Nur so als kleine Randnotiz, wenn du was in der Gemeinde machst und du hast immer und immer wieder nur Frust dabei, überleg mal, ob das wirklich deine Gabe ist. Das geht weiter in Römer 12, die Verse, die danach kommen, ich finde die so als Schlusspunkt ganz, ganz wichtig. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben. Ja, es geht ja immer um den Dienst am Menschen, den Dienst, den Aufbau der Gemeinde. Aber täuscht es nicht nur vor, macht es nicht nur so, weil der Prediger das am Sonntag gesagt hat, ich muss jetzt ja dienen. Nein, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Ich träume von einer Gemeinde, in der wir ganz unseren Gaben entsprechend hingegeben unser Leben für den Herrn einsetzen und das voller Liebe füreinander tun, für die Menschen in der Gemeinde, aber auch für die Menschen da draußen. Weißt du, ich hab ja gesagt, manche von uns, oder ich kann mit manchen Menschen besonders gut und mit anderen nicht so gut. Und es gibt da draußen eine ganze Menge von Menschen, die brauchen einen von euch, dass ihr auf sie zugeht und ihnen die Liebe von Jesus weitergebt. So unterschiedlich wie ihr seid, sind auch die Menschen da draußen. Und deswegen, ihr könnt euch das so vorstellen, da draußen läuft irgendwo ein Mensch oder zwei oder ganz, ganz viele rum, auf denen vielleicht so unsichtbar dein Name geschrieben ist. Weil das ist dein Auftrag. Das ist ein Mensch, der passt zu deinen Gaben und du kannst diesen Menschen erreichen. Und ich träume von einer Gemeinde, in der uns die Liebe Gottes nicht loslässt, in der uns die Liebe Gottes motiviert dazu zu sagen, ich will mein ganzes Leben, meine ganzen Gaben gerne Gott zur Verfügung stellen, weil es das einzig Logische für mein Leben ist. Und ich glaube, dass das ein wunderschöner Ort ist, wenn wir so Gott dienen und wenn wir so miteinander leben. Amen.